Ja, danke schön für den Mut, ein wenig zu sagen von dem, was im eigenen Leben geschieht und geschehen ist. Das ist schon eine tolle Sache. Gott greift ein und gerade wenn wir ihm diese Dinge hinhalten, ist er jemand, der Sachen verändert. Vieles von dem, was wir erlebt haben, ist nicht namentlich genannt worden, weil es auch sehr persönlich natürlich ist. Aber vielleicht kann das auch im Hauskreis oder auch im persönlichen Kreis weitergegeben werden. Es ist tatsächlich so, mir geht es auch so, die guten Dinge, die wir mit Gott erlebt haben, vergisst man sehr schnell. Und es wird dann irgendwann so selbstverständlich, weil man ja dafür gebetet hat und dann hat Gott es erhört und dann ist es ja auch so und man hat ja auch das erwartet und es ist passiert und dann sieht man immer nur die Dinge, die eben noch nicht geschehen sind und die Gott noch nicht angerührt hat und die noch nicht verändert sind. Das ist schon eine wichtige Sache, sich an die Dinge zu erinnern, die Gott getan hat, Rückschau zu halten. Das ist mit so einer Predigt nach Weihnachten natürlich auch ein Stück der Fall. Das Feiern ist zu Ende, beziehungsweise die Weihnachtsfeiern sind zu Ende. Jetzt werden morgen die ganzen Böller gekauft und losgelassen und der Feinstaub regiert. All diese Dinge. Aber Weihnachten noch einmal Revue passieren zu lassen an dem, das macht auch der Predigttext, der uns heute vorgeschlagen ist, so ein wenig. Der Trubel ist zu Ende. Maria, Josef, Jesus in der Krippe. Die Hirten sind gekommen, die Weisen aus dem Morgenland sind gekommen. All diese Dinge haben wir bedacht. Und was hat das mit uns zu tun? Es sind ja doch Geschichten von vor, wer weiß, wie vielen Jahren, 2000 ja sicherlich. Was hat das mit uns zu tun, mit dem, dass wir uns erinnern an diese Situation, an diese Geschichten, an diese Dinge, die in der Bibel stehen? Jesus ist geboren in Bethlehem, Sohn der Maria, ist Josef in Windeln gewickelt. Die Hirten prüfen und gehen hin. Das wird man und muss man mit Glauben und mit Glaubensdingen immer so machen. Es sich sagen lassen, drüber nachdenken und dann hingehen und prüfen. Das hat mit Unglauben nichts zu tun. Das hat mit Unglauben nichts zu tun. Zu schauen, ob es sich auch so verhält. Nachzuschauen, nachzugucken. Für uns bleibt nichts anderes übrig. Wir können jetzt nicht irgendwie nach Bethlehem gehen und versuchen, die Krippe zu finden. Die ist nicht mehr da. Die ist seit 2000 Jahren mindestens bei irgendeiner Eroberung Jerusalems verbrannt worden. Aber wir können in der Bibel nachlesen und können uns in aller Ruhe noch einmal diese Geschichten, diese Textstellen, diese Bekenntnisse noch einmal durchlesen. Was ist da mit den Leuten passiert und was hat die Christenheit aufgeschrieben? Was ist wichtig gewesen? Was hat das mit mir zu tun? Sonst bleiben es ferne Geschichten natürlich. In aller Ruhe das Buch zum Fest sich vorzunehmen, die Bibel, das Neue Testament, vielleicht auch die alttestamentlichen Prophetentexte, die dazu führen, dass Jesaja etwa derjenige ist, der in besonderer Weise das Kommen des Messias ansagt und dann vielleicht feststellen, dass die Prophetentexte noch darüber hinausgehen. Es geht nicht nur um das Kommen Jesu als Heiland, sondern offensichtlich noch viel mehr, das wahrzunehmen und das zu sehen und das zu lesen. Der Bibeltext heute macht deutlich, wie vielschichtig und wie uneinheitlich Menschen mit dem Thema Glauben umgehen. Und auch das gehört zu unserer Realität, zu unserem Leben einfach auch mit dazu. Das Verhalten der Menschen ist sehr, sehr unterschiedlich, wenn es um das Thema Glauben geht. Es gibt bestimmte Themen, die man so vor sich herschiebt. Wenn es einen Gott gäbe, müsste ich ihn sehen. Ich kann nur das glauben, was ich sehen und anfassen kann. Die Juden haben immer wieder Jesus angefragt, dass er ein paar Wunder tun soll. Und gerade an dieser Stelle setzt unser Predigttext heute an Johannes 12, ab Vers 37 in Auswahl bis Vers 50. Trotz aller Wunder glaubten die Menschen nicht. Trotz aller Wunder, die er vor ihren Augen getan hatte, glaubten die Menschen nicht an ihn. Jesaja hatte es vorausgesagt, sie sehen nicht und sind nicht einsichtig, sie wollen nicht zu mir umkehren, darum kann ich ihnen nicht helfen und sie heilen. Jesaja konnte so reden, weil er die Herrlichkeit Jesu schon gesehen hatte. Und doch gab es unter den führenden Männern des Volkes viele, die an Jesus zu glauben begannen. Aber aus Angst vor den Pharisäern bekannten sie sich nicht öffentlich zu ihm, denn sie wollten nicht aus der Synagoge ausgeschlossen werden. Ihnen bedeutete die Anerkennung der Menschen mehr als das Ansehen bei Gott. Laut verkündete Jesus, wer an mich glaubt, der glaubt in Wirklichkeit an den, der mich gesandt hat. Und wenn ihr mich seht, dann seht ihr den, der mich gesandt hat. Ich bin als das Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht länger in der Dunkelheit leben muss. Wenn jemand meine Botschaft hört und nicht danach handelt, verurteile ich ihn nicht, denn ich bin nicht als Richter in der Welt gekommen, sondern als ihr Retter. Wer mich aber ablehnt und nicht nach meiner Botschaft lebt, der hat schon seinen Richter gefunden. Was ich verkündet habe, wird ihn am Tag des Gerichtes verurteilen. Denn ich habe nicht eigenmächtig zu euch geredet. Der Vater hat mich gesandt und mir gesagt, was ich reden und verkünden soll. Und ich weiß, die Worte, die er mir aufgetragen hat, führen zum ewigen Leben. Deshalb gebe ich euch alles so weiter, wie der Vater es mir gesagt hat. Hoffnung für alle. In dieser Bibelübersetzung versteht man ein wenig mehr, das geht mir auch so, als vielleicht im alten Luthertext. Und doch ist es gut, den Luthertext oder ähnliche, etwas genauere Bibelübersetzungen daneben legen zu haben. Die Situation, Jesus spricht mit seinen Jüngern, offensichtlich war bei dem, was der gesamte Text deutlich macht, auch einige andere Zuhörer dabei, nicht nur diejenigen, die als Jünger sich ganz bewusst zu Jesus gestellt haben. Jesus in Jerusalem, es ist unmittelbar nach seinem Einzug in Jerusalem, der Eselsritt ist sozusagen gerade passiert, nachdem Jesus dann in Jerusalem ist, geht er in Konfrontation und fordert zur Entscheidung heraus. Mit einer Peitsche geht er in den Tempel und schmeißt erstmal die Geldwechsler und die Händler und Verkäufer von all den Opfertieren, die man ja braucht am Tempel, er schmeißt sie erst einmal raus. Jesus geht in die Konfrontation. Dazu kommt, dass Lazarus die ganze Situation begleitet. Lazarus, den er gerade im Kapitel vorher aus dem Grab herausgeholt hat. Und das macht die ganze Brisanz der Situation natürlich aus. Man kann immer vor sich herschieben und sagen, wenn Gott im Himmel ist, dann soll er hier ein Wunder tun. Und das kann man so lange tun, bis Gott so ein Wunder tut. Und was sagt man dann? Man könnte sagen, das Wunder ist nicht groß genug oder nicht breit genug oder nicht dick oder nicht lang genug oder wie auch immer. Man könnte irgendwas finden, aber bei der Auferweckung des Lazarus, was bleibt denn da übrig? Und dann kommen offensichtlich die anderen Motive zum Vorschein. Solange man Ausreden hat, sind sie wunderschön. Wenn sie einem unter den Füßen weggezogen werden, muss man irgendwas anderes sagen, dass man nicht glaubt. Oder dass man nicht so glaubt. Oder dass man und so weiter und so weiter. Trotz aller Wunder. Damit fängt der Predigttext an. Ist das tatsächlich so, dass Wunder eigentlich bringt's nicht? Ist das wirklich so? Würdest du anfangen zu glauben, wenn du jetzt hier irgendein Wunder, so wie Herodes fragt, Jesus, mach irgendwas, nicht? Er steht kurz vor dem Kreuz, Herodes muss nochmal sein Urteil geben, er muss auch sein Okay dazu sagen und mach doch irgendwas, du hast so viele Wunder, mach doch hier auch in meinem Palast irgendwie ein Wunder, könntest du nicht irgendwie, irgendwas schaffst du schon. Wir wollen solche Wunder haben, wir brauchen vielleicht auch so etwas, aber wenn es dann darum geht, an Jesus zu glauben, wenn Jesus seinen Herrschaftsanspruch über meinem Leben entfaltet, dann ist es schon schwierig. Wenn Jesus sagt, jetzt bin ich der Herr, nicht nur Gast in deinem Wohnzimmer, sondern Herr in deiner Wohnung. Ich fange an, die Möbel gerade zu rücken. Der Unterschied zwischen einem Gast und dem Hausherrn ist tatsächlich, dass er in der Wohnung die Möbel gerade rückt, und zwar in der gesamten Wohnung. Nicht nur im Gästezimmer darfst du das Bett benutzen. Wenn Jesus anfängt, seinen Herrschaftsanspruch auszubreiten, fallen uns andere Dinge ein, die uns wichtiger sind, trotz aller Wunder. Und dann steht da noch dieser Vers, der es eigentlich noch verschärft. Viele der obersten Ratsherren glaubten an ihn. Aber, und dann geht's los. Was für eine beschämende Situation, wie es oft in unseren Herzen aussieht. Eigentlich glaube ich ja an Jesus, aber. Eigentlich weiß ich ja, dass ich dies oder jenes tun müsste, aber. Man weiß es ganz genau. Aus Angst vor den Pharisäern bekennen sie sich nicht öffentlich zu Jesus. Aus Angst, aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden, stellen sie sich nicht öffentlich zu Jesus. Aus Angst vor Verlust an Wohlwollen, Zustimmung, Verlust ihres Sitzes im Ratsherrenamt und all diese Dinge. Solange Gott keine Wunder tut, kann man sagen, er muss ein Wunder tun, solange glaube ich nicht an ihn. Wenn Gott ein Wunder tut, irgendwas ist immer, was für mich Ausrede bleibt. Blanke Menschenfurcht. Menschenfurcht verhindert an der Stelle den Durchbruch zum Glauben. Und dann ist schon die Frage, ist Glaube dann wirklich so ein Problem? Verliere ich mein Gesicht vor anderen, wenn ich mich zu Jesus stelle? Es ist schon eine schwierige Sache, wenn man dann das Grinsen des Kollegen, na du glaubst auch, na du hast ja aber. Natürlich ist es schwierig, wenn man sich erklären muss, dass man dies oder jenes nicht mitmacht, weil Jesus in seinem Wort dies oder jenes sagt und ich gehorsam sein möchte. Wunder bringt's nicht. Es ist eine Frage des Gehorsams. Die Hirten prüfen. Ja, natürlich, man muss es nachprüfen. Man muss schauen, was ist da wirklich dran. Und dann muss man die Entscheidung treffen. Jesus kommt nach Jerusalem, setzt sich auf einen Esel und ist dann derjenige, der eigentlich ganz anders kommt. Glaube ist eine Herzenssache. Glaube ist eigentlich doch etwas, was mein Leben prägt, was mein Lebensstil anfängt umzukrempeln. Die Art und Weise, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich mit anderen und ihren Schwächen umgehe, wie ich mit mir und meiner eigenen Schwäche umgehe. Glaube ist etwas, was zu meinem Lebensprogramm, zu meinem Lebensstil wird. Und wenn ich das einfach so von jetzt auf gleich unterdrücken kann, dann hat es mich nie richtig geprägt. Das sollte man wissen. Wenn es von heute auf morgen in das Abseits hineingedrängt werden kann, dann hat es mich eigentlich nie richtig geprägt, das, was Jesus an mir verändern möchte. Lazarus ist im Gefolge, er ist von den Toten auferweckt. Die Zeugen, die es gesehen haben, Bethanien ist ja nicht weit weg, die sind noch mit dabei. Es hat sich herumgesprochen. Die Menge ist erstaunt. Schaut euch diesen Mann an, den hat er aus dem Totenreich herausgeholt. Da bleibt doch eigentlich kaum etwas anderes übrig, als seine Knie zu beugen und zu sagen, Jesus ist der Herr, er hat Macht über Tod und Leben. Was bleibt denn da anderes übrig? Es bleibt als einziges übrig die Menschenfurcht. Und die scheint so groß zu sein, dass sie alles andere überdeckt. Dass ich meine Stellung verliere, dass ich mein Ansehen bei den Kollegen verliere, dass ich ausgeschlossen werde aus irgendeinem Verein oder was auch immer. Hier ist es die Synagoge, die es ganz anders sieht. mit dem, dass Jesus nach Jerusalem kommt, sich auf einen Esel setzt und dann mit der Peitsche im Tempel die Leute raustreibt, geht er auf Konfrontation. Und mit den Worten, die hier zum Schluss im Predigttext stehen, wer mich ablehnt und nicht nach meiner Botschaft lehnt, der hat schon sein lebt, der hat schon seinen Richter gefunden. Die Worte, die Gott mir aufgetragen haben, hat führen zum Leben. Ich bin das Licht der Welt. Wer ohne mich lebt, lebt in der Finsternis. Diese Worte, die Jesus da sagt, das sind schon sehr steile Worte. Da gibt es dann tatsächlich nur noch ein rechts oder links. Die ganzen Grautöne werden an dieser Stelle uns genommen. Und dann sind die eigentlichen Motive in meinem Leben, die mir wichtig sind, die dir wichtig sind, sind plötzlich liegen blank da und man kann sie sehen. Die Menschenfurcht ist wichtiger. Das Ansehen bei den Leuten ist wichtiger. Meine Stellung, meine Mitgliedschaft im Ratsherrenamt ist mir wichtiger. Natürlich, jemand, der auf dem Esel sitzt, hat keinen Armani-Anzug an, stinkt nach Esel. Wenn man zu den oberen 10.000 gehört, rümpft man vielleicht die Nase und sagt, meine Zeit, die Leute aus Galiläa, stinken die eigentlich alle so? Es regt sich in mir etwas, wenn Jesus sich ganz bewusst entscheidet, in der Krippe zur Welt zu kommen, auf einem Esel Jerusalem einzureiten. Das ist nicht Gold und Silber. Mit dem kann man sich nicht sehen lassen, der macht nichts her. Weil er sich ganz bewusst entscheidet, für diesen Weg, den unteren Weg zu gehen. Alle, die den oberen Weg gehen wollen, können mit dieser Art nichts anfangen. Das ist unser Problem. Und dann musst du dich entscheiden, oberer Weg, unterer Weg. Dann gibt es nichts dazwischen. Die Hirten gehen hin und prüfen es und sagen, jawohl, wir erkennen, das ist der Weg Gottes. Den gehen wir mit, verkünden das. Die Ratsherren, ja, so viele Wunder kann man nur machen, wenn Gott mit einem ist. Aber, auch Nikodemus kommt ja in der Nacht. Auch er traut sich nicht, öffentlich am Tage zu Jesus zu gehen, seine Fragen zu stellen. Mit dem kann man sich doch nicht sehen lassen. Ja. Geht es dir genauso? Das ist tatsächlich eine Entscheidung, die man treffen muss. Glaube. Glaube oder die Anerkennung der Leute, den Einfluss vielleicht verlieren, ein wenig sich lächerlich machen, die Macht nicht mehr in Händen zu haben, Ärger zu kriegen am Arbeitsplatz. Natürlich, das ist so. Und er stinkt nach Esel. Ein tiefer Einblick in das Herz eines Menschen, das Herz der Ratsherren, Glaube an Jesus. Kann man offensichtlich an Jesus glauben und doch anders handeln im Alltag? Kann man im Herzen an Jesus glauben und im Alltag anders handeln? Das geht nicht. Das geht nicht. Du wirst immer in irgendeine Konfrontation geraten und nie zu einem fröhlichen Glauben durchbrechen, wenn das deine Lebensmotivation ist und bleibt. Das ist das, was hier dieser Text uns sehr deutlich machen will. Sie haben dann ja für die Kreuzigung gestimmt. Ich habe mir überlegt, wie kann man so schizophren sein? Im Herzen an Jesus glauben, er ist der Messias, und ein paar Tage, vielleicht sogar schon ein paar Stunden später in der Ratssitzung für seine Kreuzigung stimmen. Wie ist das möglich? Das geht doch gar nicht. Was sind wir Menschen für zerrissene Wesen, dass das offensichtlich funktioniert und geht? Wir sind so offensichtlich. Wir können über uns sagen, ich glaube an Jesus und dann stimme ich der Kreuzigung zu. Wenn Gott mir selber uns das deutlich macht, dass wir manchmal so sind, und dass wir manchmal sehr von Ängsten und von Furcht vor Menschen geprägt sind, getrieben sind, dann kann man das abstellen. Das kann man einüben. Nicht jeder kommt so auf die Erde vielleicht wie Luther, der sagt, hier stehe ich, ich kann nicht anders, ich stehe zu meinem Glauben, das steht in der Bibel, da stehe ich dazu und Schluss, koste es mein Leben. Wir versuchen uns immer wie eine Aal, wie eine Schlange durchzuwinden, natürlich. Man muss das üben, zum ersten Mal seinem Chef zu sagen, nein, ich verleugne Sie nicht, Sie sind im Geschäft vorhanden. Wenn jemand von den Kunden anruft, kann ich den Chef sprechen, dann werde ich nicht sagen, Chef ist nicht da. Man kann langsam anfangen und zu sagen, ich tue das, weil mein Wort von Gott her ein Ja und ein Nein bedeutet. Ich stehe dazu, was Wahrheit ist. Und das kommt dann auch auf ein Telefonat hinaus, dass ich dann die Wahrheit sage. Und Sie können mir gegenüber auch sicher sein, dass ich Ihnen auch unangenehme Dinge, wenn ich irgendwas mistig gemacht habe, Ihnen gegenüber die Wahrheit sage. Ich flunkere Sie nicht an. Das ist nicht mein Lebensstil mehr. Aber es kostet etwas. Aber man kann es einüben. Man kann diesen Weg langsam gehen. Sich selber dahin trainieren, dass die Gebote Christi mein Leben werden und sich entfalten, dass der Glaube sich entfaltet. Wenn man dahin gelangt ist, dass man zunächst glaubt und dann der Kreuzigung Jesu zustimmt, es gibt Buße, es gibt Umkehr. Interessanterweise die beiden größten Apostel der Christenheit, Petrus und Paulus, müssen das auch machen. Petrus, der die ganze Zeit mit Jesus gegangen ist, am Lagerfeuer sagte, ich habe den nie gekannt. Wer ist das überhaupt? Nie gesehen, nie gehört, nie Paulus, als Saulus dann nach Damaskus kommt, um die anderen Christen umbringen zu lassen, gefangen nach Jerusalem führen zu lassen, er muss sich Jesus hinwenden. Jesus holt ihn vom Reittier, vom Pferd herunter. Er muss ganz bewusst sich Jesus beugen. Den beiden großen christlichen Aposteln ist das auch passiert. Wenn es dir so passiert und immer wieder im Alltag geschieht, das kann man lernen, da kann man umkehren, da kann man sich jemanden suchen, der an meiner Seite, an deiner Seite steht, dass er mit dir diese Schritte geht, wenn dir das zu schwer fällt, in bestimmten Situationen zu Christus zu stehen. Aber komm nicht in die Situation, dass du in deinem Herzen glaubst, aber äußerlich bei der Kreuzigung Jesu mitstimmst. Dann geht dein Glaube auf Dauer kaputt und du wirst der unfröhlichste Mensch, den es auf Erden gibt. Die Vorwürfe, die dann in deinem Herzen aufkeimen, die wirst du nicht mehr ruhig kriegen. Entweder eine Umkehr an der Stelle und klare Kante zu Jesus stehen und dann langsam Schritte vorangehen, als dass man immer in diesem Zwischenbereich und Graubereich lebt. Es geht nicht anders. Bekenntnis. Nicht umsonst ist der Glaube vergleichbar mit der Geburt. Ja, es gibt diese Situation, dass der Glaube zunächst einmal etwas ist, was in meinem Herzen stattfindet und noch nicht nach außen geht. Und möge es vielleicht bei den Ratsherren auch so gewesen sein. Vielleicht muss man ihnen das zugutehalten. Glaube beginnt im Herzen und man überlegt, kann das sein, kann das nicht sein, ist das richtig, ist das falsch? Aber das Bild Geburt macht ja dann doch irgendwann deutlich, nach 9 Monaten spätestens ist Schluss. Oder es muss ein Kaiserschnitt her. Wenn Jesus das Bild von Geburt und Wiedergeburt nimmt, dann macht das deutlich, dass es eine gewisse Zeit braucht, um reif zu werden, lebensfähig zu werden. Und dann kommt der Moment, da muss es raus, da wird es öffentlich. Das geht nicht anders. Oder ist es etwas, was nicht lebensfähig ist? Es braucht eine gewisse Zeit, es muss reifen, natürlich. aber es ist nicht das Bild für Schizophrenie. Es ist zwar innen drin und es lebt, aber es will nie raus. Das ist eine Todgeschichte. Das sollten wir uns deutlich vor Augen halten. Alles, was dein Herz ausmacht, dein Denken bestimmt, dein Empfinden beginnt zu formen, das lässt sich auf Dauer nicht verheimlichen. Versuch es nicht länger. Versuch es nicht länger. Du leidest darunter mehr als alles andere. So schizophren kann man gar nicht werden. Matthäus 10, Vers 33 und 34, wer mich bekennt vor den Menschen, den werde auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Das Bekenntnis zu Jesus hat einen himmlischen Wert. Deswegen ist es auch so angefochten. Das Bekenntnis zu Jesus hat einen himmlischen Wert, hat Auswirkungen auf deinen Stand im Himmel vor Gott. Deswegen ist es so angefochten. Es hat einen Kostenfaktor. Und es stellt mich vor die Frage oder vor die Entscheidung, gehe ich diesen Weg, ja oder nein? Heimliche Christen werden immer irgendwann unheimlich. Merkwürdig. Unberechenbar. Das geht nicht. Luther wusste man einzuordnen und er hat von Gott diesen Segen geschenkt bekommen. Deutschland hat sich verändert aufgrund solcher Leute. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Das ist Wahrheit und dazu stehe ich. Wir brauchen keine Leute, die in ihrem Rückgrat von rechts nach links schwenken. Das bringt's nicht. Stabilität ist anders. Das Bekenntnis zu Christus hat himmlischen Wert, auch wenn es mich kostet, als frommer Spinner abgetan zu werden. Interessanterweise, die Apostelgeschichte berichtet ja dann, dass viele von den Priestern und auch von den Ratsherren gläubig werden und sich taufen lassen. Preist den Herrn, dass so eine Bemerkung, Nebenbemerkung in der Apostelgeschichte dann steht. Dass das hier im Johannesevangelium dann nicht das Alleinige ist. Also, was ist der Wert meines Glaubens? Was ist es mir wert? Wenn ich zurückblicke auf Weihnachten, wenn meine Erlösung Gott so viel wert ist, dass er diesen alleruntersten Weg geht, darf ich mich nicht daran ärgern, dass Jesus nach Stall stinkt. Wenn ich anfange, mich darüber zu ärgern, über diesen Weg, den Gott geht, habe ich nicht verstanden, dass ich derjenige bin, der erlöst werden soll. Das tut ja Jesus nicht, aus welchen Gründen auch immer, sondern weil er weiß, dass ich in der Dunkelheit zu Hause bin. Deswegen schickt er das Licht in die Welt. Deswegen darf ich mich nicht darüber ärgern, dass Jesus dann nach Esel stinkt. Was für eine komische Sache. Wenn er sich ganz nach unten beugt, dann ist er ganz da unten. Und wenn ich dann nicht bereit bin, mich noch ein Stückchen hinzuknien, ist irgendwas mit meinem Glauben schief. Und es ist in Apostelgeschichte 10 ja eine hochinteressante Geschichte, dass zu dem Hauptmann der römischen Kohorte, der italischen Kohorte in Caesarea, da wird der Simon Petrus aus Joppe geschickt, der mehrere Tage bei dem Gerber Simon zu Hause ist. Und wenn man bei einem Gerber mehrere Tage im Hause gewesen ist, dann riecht man so, wie verfaultes Fleisch eben riecht. Ein Gerber, der aus der Haut der Tiere das Fleisch abschabt, dann mit Säure und was weiß ich was, das Leder gerbt, wenn man da mehrere Tage ist. Und Gott aber sagt, diesen sollst du holen. Wenn du aus seinem Munde in der Lage bist, das Evangelium zu hören, dann hast du es verstanden, dass Gott sich tief zur Erde beugt, um Menschen zu erlösen. Das Licht wird in die Dunkelheit geschickt. Ärger dich nicht darüber, dass Jesus nach Esel stinkt, dass er nichts hermacht, dass man sich bei anderen Menschen nicht sehen lassen kann als Christ, wenn man nicht mitbetrügt und nicht mit Schwarzgeld verschiebt und all diese Dinge. Glaube, was ist Glaube wert? was es mir mein Glaube wird. Eine wichtige Frage für 2019, für das neue Jahr. Den Raum, den Gott uns zur Verfügung stellt, nicht preisgeben, sondern für Christus einnehmen. Sich zu ihm bekennen. Weihnachtslieder auf dem Adventsmarkt singen und wahrnehmen, dass viele, die Passanten gewesen sind, sich dazustellen, eine Kerze in die Hand nehmen und mitsingen. Herbei, o ihr Gläubigen. Es sind nicht alle negativ dem gestellt, aber es sind einige, die spotten. Ja, okay, dann hält man es halt aus. Den Raum, den Gott uns anvertraut hat, nicht preisgeben, sondern unseren Fuß draufsetzen. Allen Raum, auf den du deinen Fuß setzt, das ist dein. Wie können wir da zurückweichen? Wie können wir das hergeben, was Jesus uns anvertraut hat? Jesus ist noch nicht der Retter der Welt, noch nicht der Richter der Welt. Er ist zunächst einmal der Retter. Es ist Gnadenzeit. Und solange wir das verkündigen dürfen, sollen wir es auch tun, also evangelistisch nach draußen gehen. Menschen von Jesus weitersagen, ihnen diese Botschaft sagen. Das Bekenntnis Jesu ist sehr steil. Ich habe nicht eigenmächtig geredet. Der Vater hat mir gesagt, was ich reden und verkünden soll. Was er mir aufgetragen hat, Vers 50, hat zu sagen, das führt euch zum ewigen Leben. Ich gebe euch alles so weiter, wie der Vater mir gesagt hat. Da bleibt keine Briefmarkenplatz übrig zwischen dem, dass er von mir fordert, dass ich mich auch zu ihm stelle. Entweder ist Jesus ein hoffnungsloser Hochstapler oder er ist der Sohn Gottes. Entweder Jesus ist da ein hoffnungsloser Hochstapler, jemand, der den Mund absolut zu voll nimmt. Aber wenn, dann ist das, was er hier sagt, so steil, dass man dazu nur Ja oder Nein sagen kann. Kein Graubereich bleibt übrig. Und das macht das hier deutlich. Ein Neuanfang, den kann es geben, aber eben, dass ich mich ihm gegenüber ganz hinwende und auf ihn hin bewege. Vergebung ist möglich, Petrus, Paulus machen es deutlich, das gilt auch für dich. Schäm dich nicht. Schäm dich nicht für das Evangelium und für deinen Herrn. Und lass die Freude über das, was Gott getan hat, tief in dein Herz fallen. Und gib diesem Scham oder dieser Menschenfurcht keinen weiteren Raum. Noch sind Ferien, aber dann fängt der Alltag irgendwann wieder an. Lasst uns dafür beten, dass uns Gott diese Kraft schenkt, ihn zu bezeugen im neuen Jahr. Und dass wir die Anfeindungen, die vielleicht oder die Spottlieder oder was auch immer, die Bemerkungen, die hinter unserem Rücken gesagt werden, dass wir darunter nicht zerbrechen, dass er uns diese Kraft schenkt, dass er uns Rückgrat schenkt. Rückgrat schenkt für ihn. Und wer im Persönlichen dann ein Wort der Vergebung braucht oder Buße tun möchte vor Gott, wir haben einen Gebetsdienst nach dem Gottesdienst, nutzt das. Dass Gott dich neu mit seiner Kraft erfüllt. Denn die nächste Möglichkeit zum Bekenntnis kommt auf jeden Fall. Lasst uns miteinander beten.